Ich freue mich, euch begrüße zu Dörfer. Ich bin jetzt ein bisschen umgezogen, weil hier die Sonne so extrem scheint und es ist einfacher, so ein bisschen euch zu sehen und nicht immer blinzeln zu müssen. Schön, dass ihr alle da seid, auch die Gäste, die heute von weit angereist kommen. Und wir haben jetzt im Sommer so eine Predigtreihe gehabt, wo es um den Titusbrief ging. Ich möchte jetzt auch nicht mehr alles erzählen, was meine Vorgänger schon alles berichtet haben, und steige gleich ein. Und zwar haben wir die letzten Wochen mit dem Brief von Paulus an der Titus beschäftigt, und er schickte Titus auf die griechische Insel Kreta, um die ansässigen christlichen Gemeinden in Jesus Christus zu festigen. Und letzte Woche haben wir von Markus gehört, dass es da um die Gnade Jesu ging, die uns dazu erzieht, sich von der weltlichen Begierde abzuwenden und diesen bewusst den Rücken zuzukehren und hin zu Gott zu gehen. Dieser Schritt loszugehen und alles andere hinter sich zu lassen. Und er hat es so eindrücklich gemacht, indem er sich hingestellt hat und hat gesagt: Hier habe ich gelebt mit meiner weltlichen Begierde, und mein Auftrag ist, sich abzuwenden, umzudrehen und ihnen der Rückzug zu kehren und auch diesen Schritt bewusst zu machen und dann loszugehen. Heute beschäftigen wir uns mit dem letzten Teil vom Brief. Das dritte Kapitel beginnt gleich mit einer Aufforderung. Also wie ihr lesen könnt, ihr könnt jetzt immer mitlesen, das geht zuerst mal um den ersten Vers. Darin steht: Erinnere sie, staatlichen Gewalten und Mächten untertan zu sein, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Wie wir die letzten Wochen erfahren haben, waren die Kreter so eher so ein rebellisches Volk. Sie liebten es, Geschichten zu erzählen, und waren sehr stolz. Also Demut, Unterwürfigkeit, also das gehörte nicht unbedingt zu ihren besten Tugenden. Aber genau das fordert Paulus die Gemeinde hier ein: sich jemandem unterzuordnen, an Regeln und Gebote zu halten, die andere aufgestellt haben. Und dann noch selbstlos für und an anderen gute Werke zu verrichten. Also eine richtig hohe Messlatte, was er da uns schreibt. Und nicht nur für die Kreter, sondern die Texte gehören ja auch immer für uns. Und da kann man sich schon fragen, ob das mit den eigenen Gedanken immer so zu vereinbaren ist. Also wenn wir so unsere Regierungen angucken und die Gremien, da herrscht doch eher Egoismus, Machtkämpfe, eigenes Geltungsbedürfnis. Vieles spielt sich natürlich immer um das Geld und persönliche Kämpfe. Und ich bin mir eigentlich ganz sicher, dass das bei den Kreter damals gar nicht anders war. Die Frage stellt sich nun: Fordert Paulus wirklich die Gemeinde auf, diese korrupten Menschen und ihre Entscheidungen zu unterstützen und nicht zu hinterfragen? Wenn wir die 10 Gebote von Mose in den Blick nehmen, ist es doch so, dass auch Gott uns aufruft, seine Gebote zu befolgen. Er hat sie aufgeschrieben, um uns ein gutes Leben zu schenken. Es sind Richtlinien zu gewinnbringenden, gesegneten und guten Leben führen. Also keine Verbote, sondern Leitlinien, die es gut mit einem meinen und ganz nah zum Leben mit Gott führen. Es ist wie so ein vorbereiteter Boden ohne Löcher und Fallen. So wie es doch auch Eltern mit ihren Kindern gut meinen und sie vor allem beschützen möchtet. Doch manchmal sehen die Kinder das eben nicht oder haben ganz andere Vorstellungen. Und sie können das gar nicht verstehen, was eigentlich hinter den Richtlinien und Werte steckt. Und so ist es doch auch mit der Regierung. Manchmal sehen wir nicht, was hinter den Entscheidungen und Gesetzen von der Regierung steht. Wir sehen immer nur das Ergebnis oder kriegen das mitgeteilt. Aber wir sehen nicht die guten Gedanken, die dahinter stecken, die Hintergrundinformationen Oder auch die Diskussionen, die geführt wurden. Vieles wird überlegt, verworfen und neu aufgerollt. Und am Schluss wird echt die beste Lösung gesucht oder danach gerungen. Und Paulus ruft die Gemeinde hier in diesem Vers auf, hinter der Lösung zu stehen und sie zu respektieren, sich an Regeln zu halten und auch keinen Putsch zu veranstalten. Weiter steht da, Gehorsam zu leisten, zu jedem guten Werk bereit zu sein. Eigentlich hört sich das doch schön an. Gehorsam sein. Sich in so einem gesteckten Raum aufzuhalten, aus dem man nicht fallen kann. Ein Haus, in dem man sich wohlfühlt. Eingegrenzt und trotzdem mit festen Mauern, die einen halten. Und dann noch diesen Blick auf die guten Werke zu richten. Dinge zu tun, die man selber verantworten kann. Regeln zu befolgen, die unter Gottes Gesetz stehen. Hilfe zu geben, um Gutes hervorzubringen. Und dann auch den Menschen folgen, die das ausgedacht haben, die Gutes für das Land im Sinn haben und Verantwortung übernehmen. Und ich bin auch so ein bisschen ein rebellischer Mensch, der sich manchmal schwer tut, so einfach alles zu akzeptieren und gehorsam zu sein. Aber im Endeffekt, wenn man dieses Wort positiv betrachtet, diesen Gehorsam, dann ist es einfach was Schönes, weil man dann auch Verantwortung abgeben kann. Und wenn es dir mal so richtig schwerfällt, die so getroffene Regeln, die aufgesetzt wurden, zu respektieren, dann kann man ja seinen Blick auf die gute Werke lenken, so wie es im Text steht. Und das, dass du selber kannst, um Gutes zu bewirken. Unterwürfigkeit einmal nicht als negativ und einengend zu sehen, ist doch so die große Kunst. Aber es nimmt auch den Druck, für alles selbstständig und zuständig sein zu müssen. Und das fand ich schön, nicht so dieses, man hat hier diesen Auftrag und muss immer abnicken, sondern einfach das auch als positiv sehen zu können. Was wir aber jederzeit tun können, ist die Regierung und die Führungskräfte mit dem Heiligen Geist auszustatten und sie in ihrer Arbeit nicht allein zu lassen. Und das ist ja ganz praktisch im Gebet möglich. Und so stelle ich dir die Frage, wie viel Zeit nimmst du dir in deinem Alltag, den Fokus darauf zu richten? In unserer Gebetswoche im Sommer hat Tim unsere Gebetskarte gegeben als Anhaltspunkte, für was man beten kann. Und was für ein Segen war das denn, den eigenen Blick auf andere zu richten, für unser Land zu beten, die Stadt, für die Nachbarn und vieles andere. Für die Regierung, damit sie in Gottes Sinn handelt. Doch wir wollen es nicht vergessen, sondern da dranbleiben. Denn wir sind doch alle von den Entscheidungen von ihnen abhängig. Und so möchte ich euch auch ermutigen, da dran zu bleiben, weiterhin zu beten und zu sagen, das ist doch mein gutes Werk, was ich leisten kann. Ich bin da, ich habe die Kraft und wir können der Heilige Geist mitnehmen und ihn, die Menschen damit ausstatten. Und wenn wir das wirklich machen, den Schritt weiter zu gehen und zu sehen, hey, was könnte denn passieren? Bin ich denn bereit und offen zu sagen, ich erwarte auch was? Ich erwarte, dass Gott was verändert. Dass Grenzen im Kopf aufgesprengt werden, der Heilige Geist fließt und man in dieser Erwartung steht, dass was passiert. Ich möchte euch ein kleines, ermutigendes Beispiel von mir geben. Joy und ich haben eine Gebetsgruppe gebildet. Also der Tim hat uns so zusammengefügt. Und wir haben auch diese Karten quasi abgebetet und es war wirklich sehr bereichernd. Und wir haben unter anderem auch für die Nachbarschaft gebetet. Zuerst war mir das eigentlich gar nicht so bewusst, aber wir hatten im Ende Juli eine Gartenparty und ich bin morgens aufgewacht und habe gedacht, ich muss jetzt zu den Nachbarn gehen und sie einladen. Ich muss allerdings sagen, dass die Beziehung zu unseren Nachbarn wirklich sehr auf Eis liegt oder lag. Also die letzten 15 Jahre hatten wir eigentlich nichts miteinander zu tun. Also es ist so eine große Thuja-Hecke. Man sieht sich eigentlich nicht, man hört sich zwar, aber mehr Kontakt hat da nicht bestanden. Und es war eher so ein bisschen ein angespanntes Verhältnis. Eigentlich total unbegründet, aber wie das halt manchmal so ist. Es sind ein paar Sachen passiert, wo jeder gedacht hat, also ja, man ist ein bisschen angenauft. Und an diesem Morgen hatte ich so dieses Gefühl, weil ich dachte, ich muss jetzt irgendwie darüber gehen, warum auch immer. Habe ich dann gemacht, klopfendes Herz natürlich, weil ich dachte, naja, wer weiß, wie sie jetzt reagiert. Ich habe auch gehört, sie tun gerade Rasenmähen, sie mit ihrem Sohn. Und als ich rübergekommen bin, war gleich, hallo und ein nettes, ja, Begrüßung. Wir haben dann miteinander gesprochen. Und es war total aufgelockertes Gespräch und am Schluss habe ich sie eingeladen zu unserer Party. Natürlich, wie man so ist, auch mit diesem Hintergedanke, naja, es wird ja vielleicht ein bisschen lauter werden, wenn sie da sind, dann wird sie es vielleicht nicht so stören. Und dann hat sie am Schluss gesagt, ja, sie kommt heute Abend vorbei. Dann habe ich schon gedacht, ja gut, mehr. Schauen wir mal. Tatsächlich sind sie gekommen, waren 3 Stunden da. Es war total lockere Atmosphäre. Wir haben viel miteinander gesprochen und seitdem ist das richtig aufgegangen, wo man auch mal rüberlaufen kann und ein kurzes Gespräch hat. Und das fand ich so schön, wie aus dem Nichts, vorbereitet im Gebet, sowas aufgehen kann. Und da möchte ich euch ermutigen, auch mal Dinge anzugehen, wo ihr gar nicht im Blick habt oder im Kopf habt, und da mal gespannt sein, was passiert und was Gott machen kann. Und ich möchte euch jetzt einladen zum Gebet, das auch in die Tat umzusetzen. Wir haben die letzten Wochen das öfters gemacht, dass wir so Bienenkörbe geformt haben. Das würde ich euch jetzt auch bitten zu tun. Und dann explizit für unsere Regierung zu beten, für gute Entscheidungen, die sie treffen, für ein gutes Miteinander, friedliche Lösungen bei ihren Debatten. Und dann wirklich von oben nach unten zu gehen, von der Bundesregierung, Landesregierung, für unsere Stadt, für die Kirchengemeinde, für die SV-Gemeinde und auch für unseren Leitungskreis. Dass der Heilige Geist fließt und Gottes Gebote in diese Gremien echt eine Rolle spielt. Und ich schließe dann das Gebet ab. Vater im Himmel, ich danke dir dafür, dass du uns bevollmächtigst, deinen Segen weiterzugeben, für andere Menschen zu flehen und für sie einzustehen und dass du deinen Geist ausschütten möchtest in vollem Maße. Und so bitte ich doch um alle Gebete, die wir gesprochen haben, dass du sie erhörst und Menschen wirklich einsetzt an den Platz, wo du sie gebrauchen magst und dass sie sich bewusst sind, dass du das Oberhaupt bist und sie deine Diener. Amen. Wir lesen jetzt mal im Text weiter, und zwar Titus 3, Vers 2 bis 8. Niemand zu lästern, nicht streitsüchtig zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst, einander hassend. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retters, Gottes, erschien, rettete er uns, nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf allen diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Was für ein schöner Text. Trotz der ganzen Verschachtelungen, die der Paulus da reingemacht hat, geht es doch trotzdem direkt ins Herz. Wir wollen dann ein bisschen aufsplittern, weil da so viel drinsteckt. Und wir fangen mit Vers 2 an. Niemanden zu lästern oder streitsüchtig zu sein, an allen Menschen alle Sanftmut zu erweisen. Ist das nicht das, nach dem wir uns sehnen? Nach einer Welt, in welcher Frieden herrscht, ich selber nicht mehr kritisiert werde, keine Angst mehr zu haben brauche, schlecht dazustehen. Wenn andere mir mit Sanftmut begegnen, ohne Anforderungen oder Forderungen zu stellen, wie schön wäre das? Aber wenn ich euch jetzt jedem einen Spiegel austeilen würde, was würdest denn du da entdecken? Würde dich das ausmachen? Würde dich diese Sanftmut ausmachen? Oder findest du dich eher noch bei dem nächsten Vers? Denn einst waren auch wir unverständig, ungehorsam, gingen in die Irre, dienten mancherlei Begierden und Lüsten, führten unser Leben in Bosheit und Neid, verhasst einander hassend. Auf welcher Seite stehst du? Auf der Seite von der Sanftmut oder der Bosheit? Sicherlich hält sich das manchmal die Waage, zumindest bei mir. Als aber die Güte und die Menschenliebe unseres Retters Gottes erschien, rettete er uns. Nicht aus Werken, die in Gerechtigkeit vollbracht wir getan hätten, sondern nach seiner Barmherzigkeit durch die Waschung der Wiedergeburt und Erneuerung des Heiligen Geistes. Und hier steckt nämlich die Lösung von der Miserie, Gottes Erbarmen. Er rettet uns, nicht aus Werke, Taten oder sonst was, sondern aus seiner Barmherzigkeit. Und ich bin mir ganz bewusst, dass keiner von uns das hohe Maß der Vorgabe erreichen kann. Doch ich kann dich ermutigen, den Schritt der Vergebung bei Jesus zu suchen, indem du immer und immer wieder auf die Knie gehst. Fang an, Jesus zu sagen, was dich beschäftigt oder du an dir verändern willst. Manchmal sind so ausweglose Familienstreitigkeiten oder Menschen in deinem Umfeld, die dein Herz echt erdrücken und dich immer wieder zurückwerfen. Aber genau da gibt doch alles Jesus ab. Vergeb dir selber und du wirst Wunder an eigener Heilung erleben. Du wirst vielleicht einen neuen Blick bekommen, um wieder auf andere zugehen zu können. Und wenn du das zulässt, wird auch Gott deine Lasten wegnehmen. Sei einfach bereit für ihn und seinen Heiligen Geist, was er wirklich bewirken kann. Ich lade dich da wirklich ein, das ständig zu machen. Jeder von uns braucht Erneuerung. In Vers 6 und 7 steht, da habe ich jetzt eine andere Übersetzung, er wäscht unsere Sünden rein und gibt uns ein neues Leben durch den Heiligen Geist. Den hat er durch Jesus Christus, unseren Retter, reichlich über uns ausgegossen, damit wir, gerechtfertigt durch seine Gnade, Erben nach der Hoffnung des ewigen Lebens wurden. Und du darfst deine Worte vertrauen, die in der Bibel stehen. Jesus wäscht deine Sünden rein und er gibt neues Leben durch den Heiligen Geist. Und meine Erfahrung zeigt, dass es einfach nicht einmal passiert, sondern dass es immer und immer wieder ständig wieder passieren muss. Dass man selber bereit sein muss, diesen Schritt zu gehen, so wie ich am Anfang gesagt habe, von der einen Seite sich umwenden und den Schritt zu gehen in die nächste Richtung. Und es gibt Zeiten in meinem Leben, da habe ich überhaupt gar kein Bedürfnis dazu, das zu tun, weil irgendwie alles glatt läuft und das Leben so dahin plätschert. Doch dann kommen wieder die große dunkle Zeiten. Und genau dann bin ich persönlich diejenige, die mehrmals die Woche auf die Knie liegt, um Verzeihung fleht und selbst keine Kraft für Vergebung hat. Aber genau dann zieht Gott mich zu ihm und heilt mein Herz. Da bin ich ganz nah bei ihm und spüre seinen Geist. Und dann fange ich unbewusst an, Gutes zu tun, so wie das der Paulus schreibt. Dann sehe ich auf einmal Bedürfnisse von anderen und kann darauf reagieren. Gott gibt mir dann Unterstützung in meiner Gedankenwelt, den Blick auf die Situation oder die Menschen, welche mich verletzt haben oder ich Verletzte zu verändern. Ich möchte auch das Beispiel von Reinhard Krämer nochmal aufnehmen. Er hat in der ersten Predigt zwei Sonnenbrillen dabei gehabt. Wer dabei war, der hat es gesehen, der hatte eine blaue Herzchenbrille und eine rote Brille dabei. Und ich fand das Beispiel einfach schön und will es nur mal sagen. Jeder von uns hat so seine eigene Brillenfarbe und die persönliche Prägung, durch die er hindurchblickt. Und gerade besonders bei Streit, wenn man andere so gar nicht verstehen kann, hilft es, seine eigene Brille mal abzuziehen und zu versuchen, es mit der anderen Brille die aufzusetzen. Ich habe jetzt leider nur eine Sonnenbrille, aber ihr könnt es euch vorstellen. Zu sagen, meine Prägung, die ich habe, ist nicht unbedingt immer die richtige und ich versuche mal in die Rolle vom anderen zu schlüpfen. Warum er so reagiert, warum er mir gegenüber vielleicht übergriffig ist, ich überhaupt nicht mehr damit klarkomme. Und dann zu versuchen, das wahrzunehmen. Und wenn ich dann das im Gebet vorbereite, mit der Unterstützung vom Heiligen Geist, kann ich doch vielleicht mit der Brille vom anderen durchblicken und letztendlich auch Versöhnung aussprechen. Denn bloß wenn ich selbst den anderen versuche zu verstehen, kann ich vergeben, verzeihen und mich selber von meinen eigenen bösen Gedanken abwenden. Und dann sind die guten Werke im Glauben, die Nächstenliebe und füreinander Dasein von ganz alleine Priorität. Paulus fasst es so zusammen. Das Wort ist gewiss und ich will, dass du auf diesen Dingen fest bestehst, damit die, die zum Glauben an Gott gekommen sind, darauf bedacht sind, sich um gute Werke zu bemühen. Dies ist gut und nützlich für die Menschen. Gute Werke sind für alle und das erfüllende Leben vorteilhaft und nutzvoll, so wie er das hier schreibt, für die eigene Seele und den Frieden, den wir andere dadurch bringen. Ich möchte euch das einladen, das zu tun, eure Brille immer mal wieder, vor allem wenn es euch schlecht geht, abzusetzen und mal aus einem anderen Blickwinkel andere Menschen anschauen. Im Text geht es weiter. Da geht es im Blick auf die Irrlehren. Da geht es um Vers 9 bis 11. Wieder ein anderer Block, den Paulus nochmal aufgreift. In Vers 9 steht: Törichte Streitfragen aber und Geschlechtsregister und Zänkereien und gesetzliche Streitigkeiten vermeide, denn die sind nun unnütz und wertlos. Und das Schöne an diesem Text finde ich, dass sie ganz klar ausdrückt, was ich und du zu vermeiden haben. Also hier gibt es eigentlich kein Wenn und Aber, sondern so eine ganz klare Ansage. Manchmal verlieren wir oft uns in Kleinigkeiten und finden da gar nicht mehr raus. Aber wenn ich den Satz lese, denn sie sind unnütz und führen zu nichts, da fühle ich fast so eine Art Befreiung. Und manchmal müssen wir uns darauf besinnen und es einfach auch gut sein lassen. Vielleicht denkt da der ein oder andere auch an so hitzige Hauskreisdiskussionen, wo es darum geht, um irgendwelche Textstellen, wer jetzt was wie geschrieben hat. Oder auch, wenn wir zurückdenken, an aufgesetzte Corona-Regeln. Also da kann man Unmengen an Beispiele fortführen. In Vers 10 und 11 lesen wir: Einen sektierischen Menschen weise nach einer ein- und zweimaligen Zurechtweisung ab, da du weißt, dass ein solcher verkehrt ist und sündigt und durch sich selbst verurteilt ist. Natürlich musste ich jetzt erst mal nachlesen, was sektierisch bedeutet. Das kommt in unserem Alltag nicht so oft vor. Und da steht: Jemand, der sich halsstarrisch für sich selbst entscheidet und eine Splittergruppe bildet. Also nochmal, jemand, der sich halsstarrig für sich selbst entscheidet und eine Splittergruppe bildet. Also wenn jemand Irrlehren verbreitet, den soll Titus einmal und noch einmal zurechtweisen und verwarnen. hört er aber immer noch nicht auf, soll Titus ihn aus der Gemeinde ausschließen. Es ist ihm quasi nicht mehr zu helfen. Und wenn er weiterhin auf dem falschen Weg bleibt, dann tut er das bewusst und spricht sich selbst das Urteil. Also er verurteilt sich selbst. Sie haben sich von der Wahrheit abgewendet. So, aber wo finde ich das jetzt in meinem Leben? Menschen, die nur ihren Weg als den richtigen sehen, sich verstreiten, um ihren Willen durchzudrücken, Unwahrheiten erzählen, um selbst im guten Licht zu stehen, ihre Brille aufhaben und andere nicht sehen. Aber bin ich das nicht manchmal selber? Gehöre ich nicht auch da dazu? Und da ist es doch gut, liebevolle Brüder und Schwestern im Glauben zu haben, die einen auch darauf aufmerksam machen und Hilfestellung anbieten. Denn so schnell bin ich doch selber in die Falle getappt. Und da gilt es doch, deine Ansichten mit dem Wort Gottes zu prüfen. Und lass davon ab, bevor du selber in die Irre läufst. Denn die Falle liegt nicht weit weg von dir. Am Ende vom Brief zieht Paulus Titus von der Insel ab. Das habe ich euch jetzt nicht mehr abgedruckt. Titus soll wieder zu Paulus zurückkommen, da er den Winter in Nikopolis verbringen will. Denn die Gemeinde dort soll lernen, den Menschen, die es dringend brauchen, gute Dinge zu tun und ihnen zu helfen. Denn sonst bringt der Glaube keine Frucht. Und so gilt es doch auch für uns. Wenn wir nicht anfangen, gute Werke zu tun, dann ist unser Glaube tot. Wenn wir anfangen, füreinander da zu sein, bringt unser Glaube gute Frucht und für jeden reichen Segen hervor. Und so möchte ich heute mit Paulus seinem Abschluss oder Abschiedsgruß enden. Die Gnade ist mit euch allen. Und mit meinem Zuspruch für dich, möge Gottes Geist und seine Kraft jeden Tag um dich sein. Amen.